Liebe Fugis, es ist Samstag, der 16. August und Markus S. Kleiner und ich, Marc Süß, machen uns wieder auf die Suche nach dem Gold in den aktuellen Feuilleton-Schlagzeilen. Markus, welche Themen hast du für uns dabei?
Wir werden uns mit Robert Miesig in die Schlaglöcher der Gegenwart begeben und über die Sozialpsychologie des neuen Faschismus reden. Und ich habe euch ein wunderbares Buch mitgebracht, Anne von Mackern, Es währt für immer und dann ist es vorbei. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich stelle mir zusammen mit euch und der Monopol die Frage, wann und wie wurde Rauchen eigentlich wieder cool? Und wir gucken in die Welt der Kunst. Da hat Anish Kapoor zusammen mit Greenpeace ein riesiges Protestkunstwerk auf einer aktiven Gasförderplattform gefertigt.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Liebe Fugis, Emotionen in faschistischen Zeiten, immunisiert euch gegen Wutbürger. So ist der Titel der aktuellen Taz-Kolumne Schlagloch von Robert Miesig vom 13.8. Und es geht darum, den neuen Faschismus als ein sozialpsychologisches Phänomen zu deuten.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, der neue Faschismus ist ein sozialpsychologisches Phänomen, eine Massenhysterie, die aus individuellen Ängsten, Narzissmus und autoritären Neigungen entsteht und in einer saturierten Mediensphäre mit vergrößter Polarisierung verstärkt wird. Darüber schreibt Robert Miesig seine aktuelle Taz-Kolumne Schlagloch und geht weg von den üblichen Betrachtungen des neuen Faschismus und versucht hier wirklich eine psychologische Dimension aufzumachen, um die Auseinandersetzung mit dem neuen Faschismus zu erklären, und hier geht Wort und Emotion zusammen. Für Miesig fungiert Polarisierung als Treiber, während populistische Sündenbock-Rhetorik einfache Erklärungen bietet und soziale Zugehörigkeit verspricht. Der neue Faschismus entsteht dort, so Miesig, wo persönliche Unsicherheit, Bedürfnis nach Kontrolle und narzisstische Selbstaufwertung auf systematische Desinformation und mediale Bestärkungen treffen. In einer vernetzten, medienüberfluteten Gesellschaft verstärken so Miesig algorithmische Filterblasen und schnellen News die Spaltung, wodurch autoritäre Narrative leichter an Boden gewinnen und kollektive, hegemoniale Deutungshoheiten verschieben. Ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht, die das sehr schön nochmal auf den Punkt bringen. Er sagt, Zitat wörtlich, der Rechtsextremismus ist eine Massenhysterie geworden. Er beherrscht die Schlagzeilen. Seine Paranoia steckt immer mehr Leute an. Zitat Ende. Und da muss man natürlich ergänzen bei diesem Zitat, dass die Neofaschistinnen, die Rechtsextremistinnen genau das umkehren. Sie entdecken eine Paranoia bei der Linken auf der Jagd nach Rechtsextremen und Neofaschistinnen. Das ist immer die Rhetorik. Also wir werden gejagt, aber dann wir jagen euch. Also es ist dieses Ping-Pong-Spiel, dieses rechte Ping-Pong-Spiel im Sprachspiel und in der Psychologie. Dann geht es um rechte Agitation und da sagt dann Robert Miesig, zitiere ihn nochmal wörtlich, sie schürt die Wut, die Verbitterungsgefühle, will ihre Anhänger in vollends paranoide Charaktere verwandeln, macht sie neurotisch und psychotisch. Das heißt also, hier ist sozusagen einerseits Selbstbehauptungswille, kämpft gegen die Verbitterung an der Wirklichkeit und die Wut vielleicht einer Ohnmacht, die man in eine neue Macht umkehren will. Das Revival des autoritären Charakters führt eben zu Aggression, Stereotypisierung und Verschwörungsdenken. Zynismus und Destruktivität zeichnen dieses Denken und diese Sprache aus. Letztes Zitat von Miesig an dieser Stelle, dann werde ich so ein bisschen in die Diskussion und die Kritik gehen. Noch einmal Zitat wörtlich, durch Social Media und Hetzportale ist zudem ein mediales Ökosystem erzeugt worden. In diesem Klima werden der Herdeninstinkt und frei nach Sigmund Freud soziale Triebe einer Kollektivseele angestachelt. Zitat Ende. Das heißt, also der Faschismus erscheint hier zunehmend als kollektive psychosoziale Dynamik und eben nicht nur als eine politische Ideologie. Individuen mit autoritären Merkmalen geraten durch gesellschaftliche Umbruchprozesse in eine Entwertung des Gegenübers und in die Förderung von Paranoia. Der Fokus auf eine Massendynamik erklärt, so zumindest für miesig, wie ich ihn verstehe, warum Menschen zu autoritären Handlungen greifen können. Feindbilder werden verstärkt, Verschwörungserzählungen normalisiert und politische Gegnerinnen permanent entmenschlicht. Debatten über öffentliche Sicherheit, Migration oder Kulturkampf von rechts vergrößern die Bereitschaft, schnelle, autoritäre Lösungen zu akzeptieren. Und dieser Autoritarismus ist narzisstischer, individualistischer und ritualisierter geworden. Er drückt sich in der Haltung nicht mit mir aus. Und dann gibt es auf der einen Seite diese Typologie des Spinners, also wenn man diese Wutbürgerin, diese neuen Rechten, diese Neofaschistin kritisiert. Und auf der anderen Seite inszenieren sie sich selbst, das ist bei der AfD so, das ist bei allen rechten Akteuren so, auch bei den alternativen Medien, als anti-autoritäre Rebellen. Oder eben als autoritäre Rebellen, ja. Also sozusagen, sie verweigern sich der Autorität eines herrschenden politischen Systems. Insofern sind sie antiautoritär, aber eigentlich sind sie natürlich autoritäre Charakteren und rebellieren sozusagen gegen die Gesellschaft in ihrer Verfasstheit. Und das alles wird sehr narzisstisch und wenig kooperativer. Und das ist auch ein sehr wichtiger Moment. Also immer wieder, wenn wir von wir sprechen, der Bewegung sprechen und so weiter, spricht man von sich selbst. Man dehnt sein Ich, was eigentlich unsicher ist oder verunsichert ist, stärkt man, empowert man mit neofaschistischem Gedankengut durch die Entwertung von anderen, also von politischen Gegnerinnen oder denen, die einem nicht passen. Und in der Entwertung erhöht man sich, stärkt man sich, polstert man sein Ego auf. Und damit zusammen mit diesem Aufpolstern, dem Stärken, dem Aufblasen des Egos ist ein Verhärten des Sagbaren festzustellen. Und das heißt, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und das wird dann wiederum umgekehrt, dass man sagt, ah, hier die sogenannten Woken verbieten uns das und das zu sagen, zu denken, der sogenannte Gender-Wahnsinn und so weiter. All das wird genommen und auf der anderen Seite verroht die Sprache. Also es wird aggressiver, brutaler, vernichtender. Also man sagt, wir haben eine Verhärtung des Sagbaren, wir dürfen gar nicht mehr alles sagen. Und auf der anderen Seite will man nur eine Entgrenzung der Sprache, um selbst entgrenzt loszutreten. Und das wird natürlich in diesen Echokammern des Neofaschismus immer wieder verstärkt. Und deshalb ist der Aspekt, den er herausstellt, Miesig, finde ich ganz toll. Er spricht von einer Massenhysterie und einer lärmenden Masse. Und das haben wir sowohl auf der Straße, wenn wir sozusagen Proteste gegen den CSD haben, wenn wir ins Netz schauen. Also man hat ja das permanente Gefühl, angeschrien zu werden. Und einer der neonationalsozialistischen Akteure der Gegenwart, Louis Wagner etwa, der oft gefilmt wird von Hessencam, von Markant, von anderen Formaten, sagt dann bei diesen Demos, also etwa gegen den CSD, boah, endlich mal wieder richtig geil schreien. Und dann hat er das Mikro und schreit seine neofaschistischen Drecksparolen in die Welt. Und das ist sozusagen etwas, was wir als eine Hysterie haben, eine Paranoia haben, also wirklich als etwas Sozialpsychologisches, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und verstärkt auseinandersetzen müssen, wenn wir uns über Neofaschismus auseinandersetzen. Und da haben wir einen Moment, den ich ganz wichtig finde, darüber schreibt Miesig an dieser Stelle nicht. Es gibt etwas, das Mark Jongen ist AfD-Politiker, war Mitarbeiter von Peter Sloterdijk, hat sich selbst immer als Schüler von Peter Sloterdijk dargestellt, der hat das abgelehnt, natürlich, dass er sein Schüler sei. Und er bringt in die Kategorie des politischen Diskurses der AfD und der Neofaschisten den Begriff des Thymos. Thymos ist ein griechischer Begriff, worum es Erregtheit, Empörtheit. Also dass man sagt, die Politik und Gefühl sind eins. Politik und Gefühl müssen miteinander verbunden werden. Und so hat man, das möchte ich ergänzen, so ein Moment eines nicht nur eines sozialen Triebes, einer Kollektivseele oder eines medialen Ökosystems, von dem Miesig spricht, sondern ich finde, hier haben wir neofaschistische Politik als eine Thymos-Politik, wo das Gefühl die politische Ideologie überlagert. Das heißt, wir müssen uns Neofaschismus mehr aus einer sozialpsychologischen Perspektive anschauen und auf der anderen Seite, wenn wir über Sprache nachdenken, nicht nur die Verrohtheit immer hervorheben, sondern das Thymotische des Sprechen selbst, also diese Erregtheitskulissen und diese Wutkulissen. Soweit Robert Miesig, Schlaglöcher der Gegenwart und die Sozialpsychologie des Neofaschismus.
Wow, Robert Miesig und auch deine Zusammenfassung. Ich kannte den Artikel, das Thema dazu gar nicht, eine brillante und sehr, sehr wichtige Einordnung. Natürlich zu diesem drängenden, üblen Thema des Neofaschismus, aber so wie du es erzählt hast, also zu dem Thema kann man wenig hinzufügen. Ich sehe viele Parallelen zu dem, was sonst gesellschaftlich und medial auch passiert. Also Du hast über Thymos gesprochen mit Gefühl und Politik. Das zieht natürlich in sehr, sehr vielen anderen Bereichen ein. Also das war für mich jetzt jenseits des natürlich war vielleicht am wichtigsten Thema sogar mit Neofaschismus, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ein. Dieses Ich, das zum Wir wird und diese Fronten, die sich verhärten, eine zunehmende Aggressivität, eine Hysterie. Das ist natürlich in den Medien so, aber das als anekdotische Evidenz. Ich erlebe es im Alltag, du wahrscheinlich auch, viele Fugis vielleicht auch, wo diese Aggressivität und diese Polarität und diese Fronten extrem zunehmen. Sei es im Straßenverkehr, sei es auch zu Lifestyle-Entscheidungen, wie welche Geschlechteridentität nehme ich an, wie ernähre ich mich, alleine solche Themen, die ganz, ganz individuell sind, was aber zu einem kollektivierten Fronten aufmachenden definierenden Stil dann irgendwie wird und deswegen finde ich sowas extrem interessant. Ich denke, es gibt nicht nur die Echokammern für diese neofaschistischen Themen, sondern für alle anderen Themen auch und großartig, dass wir da mit so einer sozialpsychologischen Perspektive drauf gucken können.
Ich möchte ja nur zwei Punkte noch ergänzen, die mir so ein bisschen kritisch aufgefallen sind. Da müssen wir aufpassen, um diese Perspektive zu stärken. Und zwar ist die starke Betonung der Massendynamik, kann individuelles Fehlverhalten einzelner Menschen zu stark pauschalisieren. Da muss man aufpassen. Die Psychologie neigt ja auch zur Verallgemeinerung, obwohl man immer vom Individuum ausgeht. Man muss auf diese Pauschalisierung achten, wenn man von Massendynamik spricht. Und auf der anderen Seite kann der auch Terminus Massenhysterie stigmatisieren und historische, gesellschaftliche Kontexte überdecken. Das heißt, also und deshalb ist ja das Spannende bei der Sozialpsychologie, man bedenkt sozusagen die gesellschaftlichen Aspekte, auch die sozialstrukturellen Aspekte und geht dann über auch in die Psychologie. Und diese Verbindung ist etwas, was wir dringend brauchen, wenn wir uns mit dem Neofaschismus der Gegenwart auseinandersetzen, eben in der Tradition auch der Frankfurter Schule etwa. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um, glaube ich, hier weiterzukommen. Aber Marc, genug von meinem Thema. Wohin führst du uns? Wohin bringst du uns im zweiten Thema?
Ja, Markus, ich bin so agitiert. Wir müssen zur Entspannung erstmal eine rauchen, glaube ich. Oder eben nicht. Und genau darum geht's. Ich habe einen Artikel aus der Monopol mitgebracht, wie Rauchen wieder cool wurde.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Ja, Markus Fugis, ich habe diesen Artikel entdeckt und gleich zur Einleitung, das ist etwas, darüber sprachen wir, glaube ich, auch schon mal, vielleicht hier nicht on air, aber im Privaten, was uns und vielen anderen auch auffällt, wie viel plötzlich wieder in Medien gepafft wird, sei es Dave Chappelle in Stand-Up-Programmen, sei es in so Kultserien mittlerweile wie Peaky Blinders oder Mad Men, wo das losging, in neuen Fargo-Staffeln. Also wir sind überall wieder, sind Helden und Anti-Heldinnen wieder am Rauchen. Und Leonie Wessel zeichnet das in dem Monopol-Artikel nochmal so ein bisschen nach, wie Rauchen in der Popkultur wieder so eine ästhetische Renaissance zumindest erlebt hat. Da fängt sie an bei Popstars wie Dua Lipa, Lordi und anderen, die plötzlich wieder öffentlich auf der Bühne rauchen, in Musikvideos, sogar bei ihren Hochzeiten teilweise und sich dabei ablichten lassen, also sich auch inszenieren mit einer Zigarette als Accessoire oder sogar als Statussymbol. Und gleichzeitig schauen wir auf Statistiken, wo dass der Anstieg bei Rauchen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen wieder drastisch steigt. 2024 bei 25,7% ist auch in diesem Monopolartikel erwähnt. Also das heißt, Rauchen kehrt als nostalgisches, in Anführungsstrichen cooles Symbol irgendwie zurück. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das Teil einer Retro-Ästhetik wie Club-Handys, Fashion, Polaroid-Kameras? Soll die Kippe wieder Stärke, Lässigkeit, Hedonismus ausdrücken? Oder was steckt irgendwie dahinter? Historisch fand Rauchen immer dann wieder Verbreitung in der Kunst und auch in der Mode von Toulouse-Lautrec und Van Gogh natürlich angefangen, bis hin zu Sarah Lucas Zigarettenskulpturen. Das ist natürlich der Monopol als Kunstmagazin, der Kunstfokus. Wie eingangs erwähnt, wir finden es natürlich überall in verschiedensten popkulturellen und medialen Erzeugnissen wieder. Und wenn ich mir das anschaue, ich habe mir auch die Frage gestellt, ich will da nachher mit dir auch darüber sprechen, Markus, ne, was passiert denn da und was hat es damit auf sich? Weil auf der einen Seite ist natürlich ein erster Impuls zu sagen, das ist aber Kunstfreiheit. Also das ist Teil der persönlichen Inszenierung, der persönlichen Entscheidung natürlich. Kunsthistorisch ist eine Zigarette auch ein vielfach verhandeltes Bildmotiv von Vergänglichkeit, Rebellion, Provokation natürlich auch, spielt in Serien, Filmen, Musikvideos, aber auch in Modeinszenierungen von zum Beispiel Yves Saint Laurent oder Kate Moss immer wieder eine ganz wichtige Rolle und ist da komplett losgelöst von irgendwelchen Gesundheitsbotschaften, die natürlich auch in dem Falle gar nicht zu dieser Erzählung gehören, wenn überhaupt zur Eigenverantwortung. Und so greifen Künstlerinnen das eben seit Jahrzehnten auf. für Stil, Nostalgie, Subversion, wie auch immer. Und auf der anderen Seite hast du natürlich so dringliche Themen wie zum Beispiel dann den Jugendschutz, weil ganz klar Studien belegen, Rauchdarstellungen in Filmen erhöhen signifikant die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche dann auch selbst RaucherInnen werden. Und in Deutschland hatten Jugendliche mit hoher Exposition fast zu hohes Risiko, selbst mit dem Rauchen anzufangen. Und dann ist eben die Frage, was machen wir da draus? Also wie gehen wir jetzt damit um zwischen dieser künstlerischen Ausdrucksform und vielleicht Jugendschutz, Restriktionen? Auf der einen Seite haben wir ein atmosphärisches Stilmittel, Alltagssymbole, Charakterzeichnung, viele, viele Anspielungen. Und auf der anderen Seite haben wir so eine potente Vorbildfunktion in Medien sozusagen. Und ich finde eben, Kunst darf ästhetisieren. Vielleicht können wir eine Grenze einziehen, wo wir vielleicht unkommentiert normalisieren. Das wäre so ein erster Gedanke dazu. Ich bin auch noch nicht zum Schluss gekommen, aber ist natürlich die Frage, ich glaube, in der Kunst diese Freiheit zu haben, das erzählen zu können, erzählen zu müssen, auch in Pulp Fiction, wenn Uma Thurman sich eine ansteckt, das muss einfach sein, zum Beispiel, finde ich. Und es gibt Momente, wo das als Erzählung total wichtig ist, aber man muss es ja nicht unbedingt sexy machen. Also Rauchen bedeutet Risiko, das ist irgendwie ganz klar. Und wo finden wir jetzt diesen Spagat? Vielleicht muss man das über Jugendschutz oder andere FSK-Regelungen oder Hinweise nochmal regeln. Aber mich hat das zumindest zum Denken angestoßen, weil ich es total interessant fand. Was machen wir mit diesem Symbol? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus. Du rauchst selbst nicht, aber bist natürlich auch komplett konfrontiert von Ikonen, die Dauerquarzen, oder?
Also ich habe nie geraucht, es auch noch nie versucht, entsprechend auch nie gekifft. Mein Vater war starker Raucher. Das fand ich immer ungeil. Bin viel unterwegs, wo geraucht wird, um mich herum. Das ist jetzt so, da bin ich jetzt nicht so, dass ich nur in Nichtraucher-Innenkneipen gehe oder Bars oder Orte gehe. Das ist halt so. Ich sag mal so, also ästhetisch ist es eben eine Signatur des Cool oder der Coolness, die nicht nur zur Popkultur gehört, sondern zur Kunst, zur Kulturszene und so weiter. Ein Insignium des Coolen. Auch welche Marke rauchst du, welches Zigarettenetui hast du? Hast du die Zigarettenspitze der 20er? Ein absolutes Stilsymbol und Stilmittel, auch dann der Cowboy, der die Wüste reitet und die Geschichte, dass einer dieser Cowboys an Lungenkrebs gestorben ist. Also all das gehört ja dazu. Das ist die eine Seite, Jugendschutz ist eine andere Seite. Über Jugendschutz kann ich nicht sprechen oder möchte ich nicht sprechen, das ist nicht mein Beritt. Ich finde es aber ganz spannend, weil es noch keine Kulturgeschichte des Cool gibt mit der Zigarette in der Hand. Das finde ich ganz spannend, dass es das nicht gibt, und das finde ich wirklich ein tolles Buch oder ein tolles Buchprojekt. Insofern möchte ich mich einfach nur auf die ästhetische Inszenierung stützen, und das wäre wirklich interessant, also was das sozusagen auch für eine Kultur, für eine Mentalitätsgeschichte ist, wie es sozusagen mit Gesundheitsthemen über die Jahrzehnte hinweg geht, wie es auch mit Erotisierung ausgeht. Auch die berühmte Zigarette danach und so weiter. Also all diese Momente fände ich total spannend. Da ich jetzt kein Raucher bin, werde ich dieses Buch nicht schreiben. Wer das schreiben sollte, bitte 10% an mich. Aber das finde ich total interessant. Und deshalb ist es etwas, was ich gerne sehe in Filmen, auch auf Fotos und so weiter, oder aus der Perspektive des Cool interessant finde. Alle anderen Debatten, da beteilige ich mich nicht, weil da bin ich nicht ideologisch unterwegs, da bin ich aber auch nicht therapeutisch unterwegs oder sonst was. Wer raucht, der raucht, wer nicht raucht, raucht nicht. Und ob der Jugendschutz oder die Nichtdarstellung von Rauchen in Jugendmedien das Rauchen verhindern würde, natürlich ist es eine Einladung, aber das komplett verhindern würde oder total stark reduzieren würde, da hätte ich zumindest meine Bedenken, aber die sind nicht wissenschaftlich begründet.
Absolut. Ja, abschließend, ich kenne das natürlich. Natürlich hast du Close-Ups bei zum Beispiel Peaky Blinders. Siehst du auch heute bei jungen Menschen, wenn die auf der Straße sind, wir erinnern uns, Cillian Murphy hat so eine bestimmte Art gehabt zu rauchen, hat die so über die Lippen gewischt. Das siehst du überall mittlerweile in Bars und so, wie die Kids das machen. Ich finde aber auch als Gedanke, man kann drüber sprechen. Ich glaube nicht, dass wir in Kunst- und Kulturerzeugnissen anfangen müssen, sondern wir können erstmal in der Industrie selbst anfangen. Was passiert mit Vapes, mit E-Zigaretten, die wirklich kinderfreundliche Geschmacksrichtungen wie Erdbeer, Mango und so auf den Markt bringen, wie Teenie-Idole auch gesponsert werden, teilweise in Touren. Wir sprachen drüber, eine der letzten zum Beispiel Tokyo Hotel Touren war von E-Zigaretten gesponsert mit explizit einer jungen Zielgruppe. Wir erinnern uns vielleicht an die Folge. Und ich glaube, das sind Themen, wo wir eher anfangen müssen als in dem Film in dem Werk selbst über die Zigarette zu verhandeln. Aber Markus, zum Rauchen oder eben nicht rauchen passt ja oft auch ein gutes Buch.
Auf jeden Fall, mein Lieber. Und ich habe euch diesen wunderbaren Roman von Anne van Mackern, Es währt für immer und dann ist es vorbei, mitgebracht. Ist in Deutschland am 31. März im Surkamp Verlag erschienen mit der fantastischen Übersetzung von Clemens J. Setz. Und es ist ein Zombie-Roman der besonderen Art.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Anne van Mackern gelingt mit Es währt für immer und dann ist es vorbei eine ungewöhnliche Zombie-Geschichte, die sich weit von gängigen Horror-Topoi entfernt. Die Erzählerin, eine Zombie-Frau namens Genevieve, lebt in einem Hotel der Untoten. Eine Art postapokalyptischer Zuflucht, in der Gedächtnisfragmente, Rituale und neue Identitäten zusammenkommen. Der Roman ist zugleich Tagebuch der Trauer und Reisebericht. Durch knappe, klare Sätze schildert Genevieve ihren Zustand, ihre Hungerträume, ihre Zweifel, aber allen voran ihre Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die sich nicht mehr fassen lässt. Der Verlust wird zum zentralen Motor. Der Arm, der ihr gleich zu Beginn abfällt auf den ersten Seiten des Buches, wird weggelegt, eingeäschert, beinahe zu einem Haltepunkt ihres Selbst. Sie trägt ihn als eine Art Talisman, während sie sich mit der Krähe im Westen aufmacht, um der Erinnerung nachzugehen und zu prüfen, ob eine Verbindung zwischen dem, was war, und dem, was ist, bestehen bleibt. Der Roman verhandelt Trauer, Identität und Sinnsuche, ohne die Welt nach außen zu dramatisieren. Vielmehr richtet sie den Blick nach innen auf das, was bleibt, wenn alles andere zerbricht. Der Titel selbst scheint eine Warnung und zugleich eine Einladung zu sein. Das, was uns im Moment hält, kann sich in einer Sekunde in das Gegenteil verwandeln. Und doch beginnt erst dort, wo sich ins Gegenteil verwandelt, das eigentliche Erzählen. Wie in jedem Zombie-Roman gibt es grundlegende Themen der Zeit, der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Ich habe ein paar dieser Themen herausgestellt. Es gibt mehrere, es ist nicht erschöpfend. Erstmal ist es Trauer als strukturelle Achse und metaphysische Frage zugleich. Die Erzählerin sucht nicht nur nach einer verlorenen Liebe, sondern nach einer Art metaphysischem Klebstoff, der Erleben und Erinnerung zusammenhält. Die Figur reflektiert, wie schmal der Grat zwischen Verlust und Sinnstiftung ist, wenn man sich gleichzeitig als Untote in einer Welt befindet, die den Tod längst hinter sich lässt. Der Text formuliert das klar in Sätzen wie, ich zitiere aus dem Buch wörtlich, Untot sein bedeutet überflüssig sein, für immer. Der Mond ist immer voll. Wir träumen, ohne zu schlafen. Zitat Ende. Dann geht es natürlich um Identität, wie immer in Zombie-Romanen. Genevieve ist ein Zombie, doch ihr Denken, ihr Ton, ihre Sehnsüchte bleiben tief menschlich. Das Buch arbeitet mit einer nuancierten Sprachführung, die die Grenze zwischen Lebendigkeit, Bewusstsein und Erinnerung hinterfragt. Das Motiv des Namensverlustes, Zitat aus dem Buch, an ihren Namen kann sie sich nicht erinnern, Zitat Ende, fungiert als Symbol für die Entkopplung von Selbstidentität, von äußeren Zuschreibungen. Dann gibt es auch eine Kritik an diesem klassischen Zombie-Topos. Anders als der blutige Buddy-Horror fokussiert der Roman das Innenleben der Untoten. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Die Existenz wird nietenhaft gedacht. Hunger, Schmerz, Trauer, aber auch Humor und eine Art poetische Würde. Das Motiv der Krähe, des erlegbaren Körpers und der Ritualisierung von Verlusten verschiebt den Fokus von blinder Gewalt auf Sinnkonstruktion nach dem Ende der Sinnkonstruktion. Es ist aber auch die Suche nach Sinn in einer zerstörten Welt. Die Reise Richtung Westen, die Erinnerung an eine geliebte Person und die Frage, ob sich aus dem Zerfall eine Form von Kontinuität herstellen lässt, spiegeln grundsätzlich menschliche Fragen wider, die in Zeiten politischer Unsicherheit und kollektiver Krisen wieder relevant werden. Die Stärken dieses Romans sind die gelungene Entgrenzung des Zombie-Genres. Anstatt Gewalt zu eskalieren, konzentriert sich der Roman auf Innenleben, Erinnerung, Trauer und Sinnsuche. Wahnsinnig große Stärke des Buches. Die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und ironischer Leichtigkeit erzeugt einen einständigen Ton. Auch das ist sehr, sehr, sehr besonders. Die Figurendichte und die empathische Perspektive finde ich toll. Genevieve wird zu einer vielschichtigen Erzählerin, deren Distanz zu sich selbst zugleich Nähe zu den Lesenden erzeugt. Es hat eine unglaubliche Unmittelbarkeit in dieser Distanz. Die direkte Ansprache an eine verlorene Liebe verstärkt diese Intimität der Lektüre. Und der Humor wird hier zur Überlebensstrategie. Die skurril-poetische Komik des Untotseins dient nicht als Ablenkung, sondern als notwendiges Gegenstück zur Trauer. Eine humorvolle Melancholie, die dennoch sprachlich sehr, sehr, sehr präzise bleibt. Ja, man könnte dem Roman vorwerfen, er wäre sehr fragmentarisch, weil die LeserInnen müssen sich auf die ganzen Erinnerungsfetzen, diese Visionen und so weiter einlassen. Das kann Geduld fordern. Wir haben aber so einen 150-seitigen kurzen Roman und genau darum geht es ja. Es geht um den Roman nicht mehr als das Leben, als seine Totalität, sondern das Leben als ein Patchwork von Erinnerungen. Ich finde das ja sehr stark, ich finde das sehr gelungen. Ich brauche keine linearen Erzählungen. Das könnte man aber sagen, das wäre vielleicht herausfordernd, sehe ich aber jetzt sozusagen nicht als großen Kritikpunkt. Das andere, was immer interessant ist, ist, dass das Zombie-Genre ja an politische und Diskurse, gesellschaftliche Krisen gebunden ist, so etwa an Pandemien und so etwas, als Virus-Zombie. Und hier geht es vor allem um die individuelle Verarbeitung in einer kollektiven Katastrophenumgebung. Für mich ist das eine absolute Stärke im Zombie-Genre, weil es neu, etwas Neues ist, eine Innenansicht, wirklich ein psychologisches Durchleuchten und sehr existenzphilosophisch halt eben auch, weil das Leben eben nicht mehr diese Einheit ist von Anfang bis Ende und so weiter, sondern nur noch ein Flickenteppich, ein Fragment, ein Mosaik, das aber vielleicht gar nicht als Mosaik zusammengeht, Baustein in einem Mosaik. Es ist eine unglaubliche Intimität, die aufgebaut wird. Auch das kann natürlich bei der Lektüre herausfordernd sein, aber ich mag das sehr gerne, weil wir eine enge Ich-Perspektive haben, eine direkte Adressierung dieser verlorenen Liebe als einer der treibenden Motoren. Das gefällt mir alles sehr gut. Es wird für immer und dann ist es vorbei, hebt sich durch seine eigenwillige Kombination aus Zombie-Poesie, Trauererzählung und existenzphilosophischer Reflexion deutlich von anderen Zombie-Texten, Zombie-Filmen ab. Die erzählerische Innovation, die humorvolle Melancholie und die konzentrierte, klare Prosa machen den Roman zu einer für mich eindrücklichen und nachhallenden Lektüre. Wer Zombie-Geschichten bislang eben nur als Horror oder Action verstanden hat, wird eine überraschende, bewegende Wende erleben. Der moralische und emotionale Kern liegt eben nicht im Schrecken, sondern der Frage, was bleibt, wenn alles zerbricht?
Boah, fantastisch, Markus. Ein Zombie-Roman. Mich holst du damit voll ab. Ich kannte es noch nicht. Danke für die Empfehlung. Richtig cool. Das Hotel, das du beschreibst, übrigens in Berlin, ich glaube, ich musste da auch mal übernachten. Aber ganz im Ernst. Ich finde es extrem interessant, so einen metaphysischen, philosophischen Blick auf das Thema Zombie. Ich will diese Gelegenheit nutzen und gleich auch meine Einschätzung von vor einem halben Jahr oder so redigieren. Ich hatte hier mal in Fugengold, ich war auf dem Fantasy Film Festival, wo es auch um Horrorfilme geht in Hamburg. Und einer dieser Filme, den ich damals kritisiert habe, lässt mich aber in Erinnerung nicht los. Ich mochte den nicht, als ich ihn gesehen habe. Und das war ein ganz stiller, leiser Zombie-Film. Der Titel fällt mir gerade nicht ein, aber wenn es euch interessiert, geht zurück zu dieser Folge. Ich kann es in den Shownotes packen. Und das war so ein ganz still erzählter Zombie-Film, wo dieser Outbreak ganz leise erzählt wurde, ganz intim über persönliche Geschichten, drei Stück. Und dieser Grusel oder dass die Zombies böse werden, ganz zum Schluss nur beiläufig erzählt wurde. Und dieser Film blieb aber bei mir und an den musste ich die ganze Zeit denken. So eine sensible, zarte Erzählung davon. Das Buch werde ich mir auf jeden Fall holen. Und als ein Gedanke noch, das, was du beschreibst, finde ich, es geht nicht um die politische Dimension, nicht um das Gesellschaftliche, was passiert im großen Kampf. Irgendwie aber ist es ja auch voll gesellschaftlich und zeitgeistpolitisch, weil es ist der Blick nach innen, die Sinnsuche in der zerstörten Welt, dieser Trend des Individualismus, der Me-Time endet also auch nicht bei Zombies mittlerweile, finde ich sehr, sehr spannend.
Absolut. Marc, wie bringst du uns heute raus aus der Folge? Mit welchem Thema?
Allerdings, wir gehen von der Kunst der guten Zombie-Erzählung zu Aktionismus in der Kunst und gucken uns die neueste Aktion von Greenpeace und dem Künstler Anish Kapoor an.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Markus Fuges, ich habe euch einen spannenden Artikel zum Thema Kunst mitgebracht, der ist in The Guardian erschienen. Und zwar geht es darum, dass Greenpeace-Aktivistinnen in Zusammenarbeit mit dem britischen Künstler Anish Kapoor ein groß angelegtes Kunstwerk auf einer Shell-Gasplattform namens Skiff in der Nordsee gemacht haben. Das Artwork heißt Butchered. Und das ist total interessant. Die Arbeit besteht aus einem 96 Quadratmeter großen Leinwand, die an dieser Seite von diesem Ölrig befestigt wurde. Und die Aktivistinnen haben darauf mit so einem Hochdrucksprüher so eine Art tiefrote Farbe versprüht. Keine Sorge, die besteht aus Salzwasser, rote Beetepulver, ungiftigen Färbemittel für Teiche und so. Aber es sieht hardcore aus. Also wir sind ästhetisch ganz nah dran am Zombie-Film hierbei, weil es soll natürlich symbolisch dieses Blutvergießen unseres Planeten symbolisieren. Kapoor selbst beschreibt das Kunstwerk als kraftvolle Reaktion auf die fortgesetzte Umweltkrise. Hat während der 14. Hitzewelle dieses Sommers stattgefunden, das Ganze. Und natürlich gab es irgendwie, das wird von Greenpeace selbst als Aktion, als Fortführung von so einem historischen Protest gegen fossile Infrastruktur deklariert. Shell hat das Vorgehen als illegal und gefährlich verurteilt, natürlich als Plattformbetreiber. Und Kapoor und Greenpeace sagen, es ist ein legitimer Akt des zivilen Widerstands. Ich persönlich finde die Aktion natürlich gut als Protestaktion, habe mich aber auch gleich gefragt, welche Rolle denn er als Künstler, Kapoor, und die Kunst in diese Rolle als Protestmedium spielt. Vielleicht kurz zur Kontextualisierung. Anish Kapoor wird 1954 in Mumbai geboren, ist ein britisch-indischer Bildhauer. Der ist auch bekannt für so monumentale, formbewusste Werke, die mit Wahrnehmung spielen, mit Leere, mit Materialität. Hat in London studiert, sehr früh schon den Turner Prize und Premium Imperiale gewonnen, hat ganz viele ikonische Werke gemacht, die man googeln kann, vielleicht sogar kennt, Cloudgate zum Beispiel, Sky Mirror oder Descension, so ein Wasserstrudel, ganz, ganz bekannt. Und ich finde es spannend, dass er mit Greenpeace sich hier zusammentut. Und das ist ja wirklich weniger Kunstobjekt. Man kann jetzt auch darüber streiten, welchen künstlerischen Wert das hat. Das ist auf jeden Fall einen großen Impact. Es ist medial gedacht und als Aktivismus-Kunstaktion sehr, sehr stark, finde ich. Das ist viel mehr ein Akt als jetzt ein Objekt oder ein Werk selbst. Es ist wirklich Kunst im Sinne des Aktionismus. Das ist uns bei Fugengold schon ein paar Mal begegnet und ich finde es ganz interessant. Alex Margot Arden zum Beispiel hat auch mit so einer Suffragettenähnlichen Inszenierung das gemacht und eben Kunstobjekte selbst zum Medium des Protests gemacht. Das wird mit dem Werk Butchered jetzt eben fortgesetzt. Und ich finde, die Einordnung dazu, habe ich drüber nachgedacht, ist irgendwie spannend. Es ist natürlich eine rohe und radikale Installation. Das heißt, es jetzt, geht jetzt nicht um irgendwie fein gearbeitete Sachen oder ästhetische Zurückhaltung. Es ist so ein klares, großes, einfaches, blutrotes Symbol, was eher um politische Dringlichkeit und Aufmerksamkeit schreit. Die Site, also die Spezifität des Ortes ist natürlich großartig gewählt, das auf der Shell-Plattform selbst irgendwie als Guerilla-Aktion zu machen, dieses Riesending von der Plattform selber abzuhängen. Kapoor sagt auch, dieses Placement ist halt eine beharrliche Auseinandersetzung von Raum und Wirkung, das muss man auch ganz klar sagen. Ich glaube, das wäre auch eine Kritik am Werk selbst, wenn du es aus künstlerische Perspektive betrachtest, es funktioniert eben an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt. Als Werk selbst hat es jetzt keinen Bestand, sondern eigentlich das Bild davon, die Wirkung als Aktivismus, das ist irgendwie der Moment, in dem es funktioniert. Ist ja trotzdem fein, so. Ich finde aber, das steht gleichzeitig für so einen Trend. Ist halt die Frage, ist Kunst und Aktivismus so ein Zukunftsmodell, was immer wieder und häufiger passieren wird? Butchered ist natürlich ein exemplarisches Werk für diesen großen Trend. Künstlerinnen, in dem Fall kollaborieren mit Aktivistinnen, agieren manchmal selbst als Aktivistinnen und setzen Kunst in so direkte Handlungen um. Und dann, man muss eben darauf achten, dass so eine ästhetische Provokation kein Selbstzweck wird. Es muss immer dieser Akt sein. Es braucht die Öffentlichkeit, die dann teilweise auch erzwungen wird. Und dann funktioniert es sozusagen. Und ich finde, es ist ein spannendes Thema, was man gesondert betrachten muss. Für mich spielt das jetzt keine Rolle im künstlerischen Kontext, auch wenn der Künstler natürlich großartig ist, sondern Kunst, die sich hier in dem Fall mal unterordnet, dem Aktivismus und dieser Sache dient. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende, auch künstlerisch uneitle Aktion. Von mir gibt's einen blutroten Daumen nach oben dafür.
Marc hat sich tatsächlich jetzt in den Finger geritzt und Blut ist deine Kunst.
Dann würde ich umfallen, das wissen die Fugis schon.
Nein, ich finde die Debatte um Kunst und Aktivismus, wäre ich jetzt Jonathan Mese, würde ich sagen, das darf man nicht machen, befeuert den Teufelskreis Politik nicht, aber da ich nicht Jonathan Mese bin, habe ich dazu eine andere Haltung. Ich glaube, dass Kunst und Aktivismus gehören man zumindest seit den Avantgarden des 20. Jahrhunderts eng zusammen. Das ist eine Geschichte der Kunst als aktivistische Kunst, engagierte Kunst, politische Kunst. Das ist das eine. Auf der anderen Seite bin ich immer ganz erstaunt, wenn im Umfeld von Kunst Menschen fordern, dass die Provokation immer auf einen Inhalt hinweisen muss oder von einem Inhalt getragen muss oder die Tür zu einem Inhalt aufmacht. Vielleicht ist einfach die schlichte Provokation die Kunst oder die Kunstform oder das Kunstwerk und nicht das, was hinter der Provokation steht, auf dessen Säulen die Provokation oder Schultern die Provokation steht, sondern vielleicht ist die Provokation manchmal im künstlerischen Bereich, im politischen Bereich würde ich das anders sehen, würde ich das anders beurteilen, das eigentliche Kunstwerk und nicht das Mittel zum Kunstwerk oder für das Kunstwerk oder für einen anderen Zweck.
Absolut, mein Lieber, das finde ich auch. Damit sind wir für heute schon wieder durch. Wir haben 4 Themen besprochen, Markus. Ein großer Ausflug, das hat mir sehr gut gefallen. Danke für den Zombie-Tipp nochmal, das werde ich mir wirklich reinziehen gleich. Fugis, wir wünschen euch ein hervorragendes Wochenende. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächsten Samstag wieder für euch da mit 4 weiteren Feuilleton-Schlagzeilen, in denen wir nach Gold suchen. Markus, es liegt an dir, diese Fugis in einen wunderbaren Samstag zu verabschieden.
Liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.